Ich stelle mich erstmal kurz vor. Mein Name ist Corinna. Ich bin Historikerin und ich war auch bei der Fahrt in Warschau dabei, also auch bei der Exkursion nach Treblinka. Über das Lager wollen wir heute ja reden. Das Lager war eines von drei Lagern der sogenannten Aktion Reinhard, die eigentlich weitgehend unbekannt ist, denke ich. Sogar unter Leuten, die sich mit dem Thema eigentlich beschäftigen, also mit dem Thema NS. Wenn die vielleicht sogar Geschichte studiert haben oder so, wird man kurz versuchen zu erklären, worum es sich dabei handelt. Es umfasst, also diese Aktion Reinhard umfasst eigentlich einen Komplex von drei Lagern, wovon Treblinka das größte war. Die anderen beiden heißen Sobibor und Beresec. Und Stefan Lehnstedt, der dazu ein Buch veröffentlicht hat vor zwei Jahren, nennt die Aktion Reinhard den Kern des Holocaust, weil er sagt, eigentlich war der Holocaust ja essentiell die industrielle Vernichtung der Juden. Und das sei halt dort besonders konsequent umgesetzt worden, wenn man so will. Weil diese Lager waren keine Konzentrationslager, das waren wirklich reine Vernichtungslager. Er nennt diese Lager auch quasi Gaskammern mit Gleisanschluss, weil dort nur sehr wenige Menschen stationiert waren und Dienst getan haben, um diesen Mordbetrieb aufrechtzuerhalten oder durchzuführen. Die Häftlinge wurden zum allergrößten Teil sofort am Tag ihrer Ankunft umgebracht. Insgesamt wurden dort in einem Zeitraum von nur etwa anderthalb Jahren mindestens 1,7 Millionen Menschen in diesen drei Lagern umgebracht. Dass man darüber heute so wenig weiß, ist total erschreckend. Liegt aber auch daran, dass es von den Tätern so intendiert wurde. Diese Lager waren relativ abgeschieden untergebracht. Die waren zwar trotzdem bekannt, aber dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Die Leichen wurden sehr gründlich entsorgt sozusagen. Und nachdem diese Lager nicht mehr gebraucht wurden, wurden alle Gebäude abgerissen, der Boden umgepflügt, es wurde alles dem Erdboden gleich gemacht, es wurden teilweise Bäume gepflanzt oder neue Gebäude dort angesiedelt, um halt den Eindruck eines normalen Waldstücks oder eines normalen Dorfes zu erwecken. Und da es kaum Überlebende gab, nur eine Handvoll von Leuten hat überlebt und konnte Zeugnis ablegen, gibt es auch kaum Überlebendenberichte. Und was es auch nicht gibt, sind zum Beispiel Quellen mit Lagerplänen. Wir können nur ahnen, wie diese Lager ausgesehen haben, anhand von Zeichnungen, die Überlebende angefertigt haben oder auch zum Teil der Täter. Und vieles ist nicht bekannt und vieles wird sich auch niemals genau klären lassen, sei es nun die genaue Anzahl der Opfer, deren Namen. Es ist zwar auch andererseits aber so, und das ist, finde ich, auch sehr wichtig zu wissen, dass diese Lager damals, wie Lehnstedt sagt, ein Zitat öffentliches Geheimnis waren. Die waren zwar abgeschieden untergebracht, aber es waren doch irgendwie polnische Ortschaften in der Nähe, wo die Bevölkerung das mitbekam, das sehen konnte, vielleicht den Geruch von den verbrannten Leichen gerochen hat. Er sagt aber auch vor allem, dass die gesamte deutsche Besatzung in ganz Polen davon wusste, dass dort im Osten die Juden systematisch und restlos umgebracht werden sollen. Und es waren auch viele Stellen daran beteiligt. Also es waren auch natürlich, die Bahn musste beteiligt werden. Die gesamte Besatzungs-Zivilverwaltung war eingespannt. Sogar auch polnische Hilfspolizei war eingespannt. Und es war ein offenes Geheimnis. Hinzu kam, dass ein paar dieser Überlebenden, die fliehen konnten, Zeugnis abgelegt haben. Zum Teil haben sie davon im Warschauer Ghetto berichtet. Sie haben auch teilweise dafür gesorgt, dass die polnische Exilregierung und darüber hinaus auch andere Regierungen, zum Beispiel die US-Regierung, davon mitbekommen haben. Aber die Reaktion war eigentlich weitgehend Schulterzucken. Also die Welt wusste schon davon, spätestens ab Ende 1942. Aber es gab quasi keine nennenswerte Reaktion. Das Morden wurde auch nicht gestoppt. Und ich glaube, man würde eigentlich gemeinhin erstmal denken, damals war es geheim, heute müsste es irgendwie einen Aufschrei geben und total bekannt sein, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Damals war es eigentlich sehr bekannt, man konnte es wissen, wenn man es wollte. Und heute ist es leider so, dass diese Orte auch nach wie vor eigentlich relativ verlassen sind, mit wenig Besuchern, wenig finanziellen Mitteln ausgestattet, kaum bekannt, auch in der Forschung wenig bearbeitet sind. Und das finde ich so erschreckend. Zu diesem Vergessen gehört auch, dass der Name Aktion Reinhard, wie ich schon gesagt habe, kaum ein Begriff ist. Ich werde mal kurz sagen, woher der Name eigentlich kommt. Der bezieht sich auf Reinhard Heydrich, kurz zuvor in den Folgen eines Attentats verstorben war und quasi eine Gedenkbenennung ist, könnte man sagen. Ihm zu Ehren sozusagen wurde diese Aktion so benannt. Was man, finde ich, auch noch wissen sollte zur Aktion Reinhard ist, dass dort quasi wenn man so will, auch wenn das sehr zynisch klingt, Kompetenzen, die bereits vorher sich angeeignet wurden, dort noch von Nutzen waren oder weiterverwendet wurden. Und zwar waren das Kompetenzen, die sich Leute erworben hatten im Rahmen der Aktion T4, also im Reich sozusagen. T4 ist ja der Deckname gewesen für die Ermordung von behinderten Menschen, die in Anstalten deportiert und dort vergast worden sind. Also es betraf körperlich, aber auch psychisch behinderte Menschen. Und es gab aber in der Bevölkerung eine Art von Widerstand oder Aufschrei dagegen, auch von der katholischen Kirche aus, sodass die Aktion nach einer Weile zumindest offiziell beendet wurde und die Tötungen mit Gas eingestellt wurden. Es wurde dann halt noch auf anderen Wegen weitergemordet, wie zum Beispiel durch Vernachlässigung, Unterkühlung, Essensentzug und so weiter. Aber diese Tötungen durch Gas unterblieben ab einem gewissen Zeitpunkt, weil man die Bevölkerung nicht in Unruhe versetzen wollte. Und diese Leute, die dort quasi ihr Wissen erworben hat, wie man mit Gas am besten töten kann, war nun quasi überflüssig und arbeitslos geworden. Und es ging auch darum, für sie quasi ein neues Betätigungsfeld zu finden. Und sie wurden halt auch wirklich versetzt in den Osten von Polen in die genannten Lager, um dort ihr Wissen einzubringen. Also welche Art von Gas nimmt man, wie viele Leute kann man in so einen Raum stecken, wie lange muss dieser Prozess eigentlich laufen. All diese ganz konkreten technischen Fragen, die sehr unangenehm sind, überhaupt nur zu durchdenken, die aber schon auch eine Rolle gespielt haben natürlich für die Täter, weil sie das alles möglichst effizient machen wollten, schnell, kostengünstig. Und man hat diese Leute halt versetzt in die Lager der Aktion Reinhardt und hat ihr Wissen weiter genutzt, um dort ihre Kompetenzen nutzen zu können. Ich hatte ja schon davon gesprochen, warum das Lager eigentlich heute auch mit so vergessen ist, oder die Lager, besser gesagt, Plural. Und Annika Wienert hat dazu auch ein Buch geschrieben, das Lager vorstellen heißt. Und ich fand eine ihrer Thesen relativ überzeugend. Sie sagt, dass die üblichen Symboliken von Konzentrationslagern, es sind zum einen der Stacheldraht, Tore, teilweise auch mit diesen Überschriften über den Toren, Wachtürme, gleichförmige große Mengen an Baracken, Appellplätze, alle nicht zutreffend sind für die Lager der Aktion Reinhardt. Zwar gab es dort auch Stacheldraht, aber er war eigentlich nicht so zum Einsperren gedacht, weil ja auch kaum jemand eingesperrt werden musste, weil dort die Leute direkt nach ihrer Ankunft umgebracht worden sind. Und natürlich gab es auch Wachtürme, aber es gab ja auch, wie gesagt, es gab ja auch kaum jemanden zu bewachen. Die zentralen Motive, die es eigentlich in den Vernichtungslagern gab, das sagt sie, waren halt zum einen die Gaskammern, das waren Scheiterhaufen, auf denen Menschen verbrannt worden sind, und das waren Massengräber. Und die sind eigentlich allesamt ohne Kontext nicht verstehbar als Symbole, aber auch aus moralischen Gründen sei es schwierig, sie zu verwenden, weil sie so explizit sind. Viel expliziter mit Mord verbunden sind als meinetwegen einen Wachturm oder eine Baracke. Und sie seien halt deswegen schwer verwendbar. Und die offizielle NS- und KZ-Symbolik sei auf diese drei Lager der Aktion Reinhardt eben nicht anwendbar. Und auch deshalb würden sie in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich untergehen, weil sie sich nicht anschlussfähig sind an diese offizielle Symbolik. Von allen drei Lagern gibt es kaum Überlebende, weil es ja nicht vorgesehen war, dass jemand überlebt, hart gesagt. Es gab in Sobibor und Treblinka Aufstände, wo einige Leute fliehen konnten. Es war aber auch aus mehreren Gründen doch noch schwierig, auch nach der Flucht zu überleben, da die Leute auch nach der Flucht quasi auf feindliches Gelände gestoßen sind. Sie waren ja unmittelbar auf Hilfe angewiesen, auf Hilfe der Bevölkerung, darauf angewiesen, dass sie Essen bekamen, dass sie versteckt worden sind. Und das ist aber meistens nicht passiert. Die Bevölkerung war größtenteils auch antisemitisch eingestellt und es herrscht eine große Angst vor, dass man halt mit Konsequenzen zu rechnen hatte, wenn man jüdischen Mitbürgern hilft. Darauf stand auch die Todesstrafe in Polen. Und die meisten der Entflohenen, die dort aufgegriffen worden sind von der polnischen Bevölkerung, wurden an die Deutschen ausgeliefert oder aber direkt auch vor Ort einfach gelüncht oder erschossen aus Angst vor Konsequenzen, aus Judenhass. Also es war nicht die Lösung, dem Lager zu entfliehen. Das finde ich auch nochmal ganz erschreckend, dass die Hülle der Lager sich auch quasi in die Gesellschaft hinein verlängert hat. Dass es quasi keine Möglichkeit gab, ihm zu entkommen, selbst wenn man ihm entkam. Und was ich ja auch schon gesagt hatte, auch wenn vom Lager berichtet werden konnte von Überlebenden, von Leuten, die dort entfliehen konnten, wurde ihnen teilweise nicht geglaubt, weil es hieß, das ist so furchtbar. Das kann nur Gräuelpropaganda sein, oder wir, selbst wenn wir das jetzt glauben und es verbreiten, glauben es uns unsere Leser nicht, die Leute, die wir davon berichten, glauben uns nicht. Und das verhallte ungehört. Es war keine Hilfe, darüber zu berichten, und es war keine Lösung zu entfliehen. Also es kam von nirgendwoher Hilfe. Und es gab nicht die Rettung aus diesen Lagern, wenn man das so hart sagen kann. Das finde ich aber wichtig zu wissen. Also ich finde es wichtig zu wissen, wie schlimm diese Lager waren, das anzuerkennen und zu benennen und daran zu erinnern und das zu erforschen. Aber man muss aber auch wissen, dass da alles drumherum daran mit beteiligt war, mit gespielt hat, es mit gedeckt hat, mit ermöglicht hat und nicht geholfen hat. Das ist auch ein Teil der Geschichte dieser Lager. Es heißt ja, dieser Massenmord sei industrialisiert gewesen. Ich habe das Stichwort auch selbst vorhin verwendet und gesagt, genau das sei der Kern des Holocaust. Und es war auch alles sehr, sehr optimiert, diese Ermordung von so vielen Menschen in so kurzer Zeit, auf so kurzem Raum, von so wenig Menschen, war nur durch völlige Optimierung möglich. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, dass trotzdem sehr vieles im konkreten Einzelfall nicht optimiert war und auch mit diesem Stichwort industrialisiert eigentlich kaum in Einklang zu bringen ist. Das hat ja auch oft den Anklang von ohne Zutun von Menschen, steril, und dort war es alles andere als steril. Es war natürlich, die Menschen wurden zwar durch das Gas in den Gaskammern getötet, aber das Herausholen der Leichen, das Entfernen der Goldzähne, das Verscharren, Verbuddeln der Leichen und das spätere Exhumieren, um nochmal Spuren zu verwischen, war alles Handarbeit von Häftlingen. Mit allem, was dazugehört an ekelhaften Details, die ich jetzt aber nicht konkret nennen will. Das finde ich ist irgendwie das Gegenteil von industrialisiert. Und wir haben gerade darüber gesprochen, Christina, die neben mir sitzt, und ich, dass wir eigentlich es kaum wirklich angemessen benennen können, weil irgendwie beides zutrifft. Es ist industrialisiert im höchsten Maße. Andererseits ist es im Detail aber auch nicht. Und es ist wahnsinnig schwer, das konkret zu benennen und angemessen zu beschreiben. Es glaube ich an dieser Monstrosität dieser Taten selber liegt, dass wir halt heute die Schwierigkeiten haben, das nicht zu relativieren, wenn wir es beschreiben und benennen, dass uns die passenden Worte oft fehlen, dass immer jemand ein Ja-Aber sagt, wie wir eben die ganze Zeit gemacht haben. Ja, aber. Es ist beides. Es ist industrialisiert, es ist aber genauso auch im konkreten Detail sehr viel Handarbeit sozusagen von sehr vielen Menschen, die mit anpacken mussten, die konfrontiert worden sind mit Leichen, mit Blut, mit Knochen, mit Asche später. Es ist beides. Und das macht es auch so schwer zu greifen und zu benennen. Was man auch sagen muss, dass eine sehr kleine Anzahl von Menschen sehr viele andere Menschen umgebracht haben. Und es waren auch sehr wenig Deutsche. Es waren vor Ort nur sehr wenig deutsche Täter in den Lagern. Es waren halt noch die sogenannten Trafniki-Männer anwesend. Das sind Leute gewesen, die in russischen Kriegsgefangenenlagern ausgewählt worden sind oder sich freiwillig melden konnten, um für die deutschen Hilfstätigkeiten auszuführen. Das konnten auch zum Beispiel einfach Bautätigkeiten sein. Aber manche wurden auch in die Lager der Aktion Reinhardt abgeordnet und mussten dort halt helfen, auch helfen, die Leichen zu entsorgen beispielsweise. Und es gab jüdische Häftlinge, die ausgesondert wurden von den Transporten, die noch kurz weiterleben durften, um zu helfen, um am Massenmord ihrer eigenen Menschen halt mitzuhelfen. Es war quasi das Prinzip von Teile und Herrsche. Die Deutschen haben selbst eher das Lager verwaltet. Diese konkreten Tätigkeiten des Leerens der Gaskammern und der Entsorgung und Verscharrung der Leichen haben sie nicht selbst übernommen. Sie haben es auf perfide Weise geschafft, ein System zu schaffen von Angst, Unterdrückung, Hierarchie, aber auch Belohnung und Anreiz, dass halt Leute ihnen zugearbeitet haben. Ist ein wahnsinnig perfides System. Und es haben sogar einige Täter versucht, sich in den wenigen Prozessen, die es gab nach 45, damit herauszureden, dass sie diese Tätigkeiten dieser konkreten Leichenentsorgung nicht selbst durchgeführt haben. Es ist unglaublich zynisch, sich darauf zu berufen. Es haben aber einige wirklich versucht. Ich habe darüber gesprochen eben, dass es so schwer ist, eine angemessene Sprache zu finden für die Ereignisse vor Ort, für das historische Geschehen. Und auch wenn man diese Orte besucht, finde ich heute, ist es ganz schwer, also für mich ist es ganz schwer, diese Ambivalenz auszuhalten. Diese Ambivalenz von, es ist eigentlich heute ein friedlicher Ort, die Vögel zwitschern, die Sonne hat geschienen, als wir in Treblinka waren, es ist dort ruhig, bis auf das Vogelzwitschern. Es sind viele Bäume, da ist es eigentlich recht grün. Und sich dann vorzustellen, was an diesem recht kleinen, auch unüberschaubar kleinen Ort passiert ist. Wie viele Menschen dort mit Hilfe weniger Menschen dort umgebracht worden sind in so kurzer Zeit. Und das in Einklang zu bringen mit dem, was man denn heute dort konkret sieht, was man vor Augen hat, finde ich, das verlangt einem als Besucher ganz schön viel ab. Ich brauchte auch nicht viel an dem Moment an Erklärung. Ich will da eigentlich gucken, das auf mich wirken lassen. Aber das schon auszuhalten, diese Ambivalenz auszuhalten von Gegenwart und Vergangenheit und von dem Wissen, das man hat und den nicht vorhandenen Spuren dieser Taten, von denen man weiß, finde ich dort ganz, ganz schwierig. Aber auch der konkrete Ort, finde ich, macht es nochmal irgendwie, für mich macht es doch irgendwie auch leichter nochmal irgendwie vorstellbar, wenn ich am konkreten Ort bin und den Ort sehe. Und sehe, es ist ein Ort, den es tatsächlich gibt, wo ich noch heute hingehen kann. Den gab es damals auch ganz konkret. Es ist nicht nur ein Stillleben auf irgendeinem Schwarz-Weiß-Foto. Das ist ein Ort, wo auch damals Bäume standen und Vögel gezwitschert haben und die Sonne schien und Menschen waren und ihren Dienst in Anführungszeichen getan haben. Es war auch damals ein Ort der Gegenwart mit Wetter und Vögeln. Und das war nicht irgendwie schwarz-weiß und abstrakt. Das war es für die Täter auch nicht. Und das wird mir klar, wenn ich an dem Ort bin und auch diesen Gegenwartsbezug gerade dort erlebe, der erstmal scheinbar nicht dazu passt, zu dem Ort. Die Schönheit des Ortes passt erstmal nicht zu den Schrecken, die dort waren und von denen man weiß. Aber es war damals ja auch ein paralleles Erleben. Die Täter wollten, für die war es teils ein normaler Job. Die hatten dort auch ihren kleinen Zoo, den sie sich angelegt hatten in Treblinka. Die haben versucht, ein normales Leben zu führen. Und die hatten dort auch schönes Wetter mal und haben Badausflüge gemacht. Für die war es auch ein gegenwärtiger Ort mit annehmlichen Dingen. Und nicht nur ein Ort, der auf Schwarz-Weiß-Fotografien existiert und nur grauenvoll war. Und das muss man halt, das finde ich, merkt man vor Ort. Also ich merke das zumindest, kann ja nur für mich sprechen. Und das macht es so unglaublich schwer aushaltbar.